Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Gianni, dem Autor von Scherbenfresser und Fädensprenger, zu seinem aktuellen Projekt Supernova Dynasty unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den kommenden Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Freut es mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Gianni.
Hallo Mike, freut mich auch sehr.
Wir haben uns ja vor einigen Jahren zu Scherbenfresser und Fädensprenger unterhalten und war sehr positiv überrascht, als ich beim letzten Gratis-Rollenspieltag einen kleinen Folder oder was auch sogar ein Infomaterial über Scherbenfresser gesehen habe und dass ich dann ein paar Tage später von dir ein E-Mail erhalten habe, dass du wieder an einem neuen Projekt arbeitest. Aber bevor wir zum neuen Projekt kommen, wie geht's Scherbenfresser, wie geht's Fädensprenger?
Danke der Nachfrage, den Kindern geht es gut.
Sind sie erwachsen?
ganz gut soweit. Ich habe inzwischen im deutschsprachigen Raum zumindest, ich weiß gar nicht, ob die auch nach Schweiz und Österreich liefern, habe ich ein, zwei Vertriebspartner gefunden, damit ich das sozusagen ein bisschen outsourcen kann. Also der Pro-Indie-Verlag und der Sphärenmeister vertreiben inzwischen Scherbenfresser. Und im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt das große Werk anschmeißen muss und mit der Produktion nicht mehr hinterherkäme oder so. Aber die haben auch einfach andere Routinen in der Logistik, ne? Also im Alltag schaffe ich es dann irgendwie alle ein, zwei Wochen zur Post. Und das habe ich dann irgendwie vor zwei, drei Jahren umgestellt, damit die Leute einfach nicht so lange auf ihre Spiele warten können. Das sind ganz tolle Leute, bei denen funktioniert es einfach prima. Und wenn jemand bei denen bestellt, dann hat er das zwei, drei Tage später. Ich bekomme es dann noch mit, wenn der Mensch dann die Online-Materialien dazu will und so. Dann bekomme ich es mit, aber auch nicht immer. Dieses Jahr habe ich wieder angefangen, ein bisschen auf Conventions und Messen zu gehen. Das ging jetzt die letzten Jahre aus beruflichen und familiären Gründen nicht. Genau, und dann begegnet man Menschen, die sich tatsächlich noch erinnern, dass vor 5, 6 Jahren dieses Scherbenfresser rausgekommen ist. Und auch Menschen, bei denen es immer noch auf den Tisch kommt. Oder auch Menschen, die sich jetzt neu dafür begeistern. Also es ist schön. Es lebt weiter vor sich hin. Manchmal bekommt man auch irgendwie nochmal eine Nachricht und letzte Woche hatten wir wieder Fädensprenger auf dem Tisch und so. Und für mich ist es immer total schön zu sehen, dass ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen konnte, dass Menschen Spaß haben an einem Abend. Also den Spaß machen die natürlich selbst. Aber irgendwie ist es schön, Teil davon zu sein, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich wieder so lange her, dass wir miteinander gesprochen hatten. Und ich muss auch sagen, was damals für mich auch sehr neu war, war ja für dich die Idee, dass man ja Scherbenfresser auch als Solo spielen kann, bei dir über die Homepage. Mhm. Und das war etwas Einzigartiges, unabhängig vom System, was für sich schon sehr anders war als das 0815 DSA, D&D und so weiter. Mhm. Aber das mit dem Solo-Audio-Spielen war nochmal ein i-Tüpfelchen drauf, muss ich sagen. Also das hatte ich in dieser Form und auch nicht abgewandelt, bis jetzt in irgendeiner anderen Art und Weise zu Gesicht bekommen. Oder auf die Ohren, wie man sagt.
Ja, sehr schön, das freut mich. Also tatsächlich in der Rollenspielbranche, wir sind nicht ganz einzigartig damit. Ich glaube, vielleicht gibt es noch ein weiteres Rollenspielsystem. Da möchte ich mich nicht so arg aus dem Fenster lehnen. Aber es ist immer noch super selten, das stimmt. Das war ein cooles Experiment. Und ich glaube, es kann so einen Einblick geben, auch wie simpel und atmosphärisch Rollenspiel sein kann. Ne? Weil es finden ja tatsächlich auch Würfe im Hintergrund statt und so bei dem Spiel. Aber man braucht tatsächlich vorher kein 300-Seiten-Regelwerk lesen. Echt verrückt.
Unvorstellbar, dass es sowas gibt, ja.
Ja, freut mich, dass du das noch in Erinnerung hast.
Ja, es war und ist immer noch, wie gesagt, etwas Besonderes. Und das muss man einfach so sagen. Auch das Design von Scherbenfresser selbst war ja mit dieser Klaue auch noch sehr spannend. Das ist auch das Frontcover gewesen von diesem Gratis-Rollenspieltag, Beilage oder ähnliches. Wie gesagt, ich habe das gesehen, habe gewusst, okay, ich kenne mich aus, wir haben darüber gesprochen und hat mich wirklich gefreut, dass es da aktiv beworben wird. Und das noch so lange Zeit, ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich war an dem Tag selbst mit der Familie unterwegs und konnte an keinem einzigen Laden vorbeischauen. Das hat mir so wehgetan, weil es das erste Mal auch war, dass Material von mir damit dabei war. Ich hätte es gerne gesehen, wie das so beisammen liegt bei den ganzen anderen etablierten coolen Sachen und sich so dazwischen mischt. Das ist mir leider entgangen, aber auch schön von dir zu hören dann, ja.
Ja, es war echt, durch dieses Violett war das schon sehr prägnant, ins Auge stechend, auch bei schwachem Licht.
Sehr gut. Ja, ja, es ist ja wirklich auch was anderes, dadurch, dass man auch keine feste Spielleitung braucht bei dem Spiel, ne, und dass man die Story gemeinsam erfindet. Also es ist einfach eine andere Art zu spielen.
Aber kommen wir zu den aktuellen Thema. Du hast gesagt, du hast dich jetzt auf ein neues Projekt gestoßen oder an einem neuen Projekt festgefressen, nämlich Supernova Dynasty. Was ist das, um was geht's da? Und für die, die Scherbenfresser oder Fetensprenger kennen, wie differenziert sind diese Produkte voneinander?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen halte ich mich immer noch in derselben Sparte auf, weil es die Sparte ist, an der ich selbst einfach am meisten Freude habe. Man stellt sich vor, die Galaxis in der fernen Zukunft. Ein tyrannisches Imperium herrscht darüber. An der Spitze dieses Imperiums steht natürlich namensgebend ein Imperator. Und dieser gehört zu einer ebenso bösartigen und tyrannischen Dynastie. Das sind mächtige Familien und man übernimmt die Rolle einer dieser Dynastien in dem Spiel. Das heißt, man steigt tatsächlich als böser Charakter ein ins Spiel. Man spielt ebenso ohne Spielleitung und man bereitet ebenso keinen Plot vor, sondern kann eine von den vorgefertigten Dynastien nehmen oder sich selbst eine basteln, genauso bei den Charakteren. Also da haben wir wieder so ein ähnliches Prinzip wie bei Scherbenfresser. Keine Vorbereitung, keine Spielleitung, alles modular. Der Rest entsteht am Spieltisch. Und der Kern der Geschichte ist eigentlich, wenn man jetzt mal von diesem Space Opera Setting absieht, ist der Kern der Geschichte problematische, manipulative Beziehungen. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich daraus ausbrechen? Das ist so, sage ich mal, auf der menschlichen Ebene das, was einen bei dem Spiel beschäftigt.
Das bedeutet, es wirkt ein bisschen so wie Dune.
Ja, genau. Also unabhängig davon, dass ich die letzten, also die zwei Dune-Filme bisher unendlich arg genossen habe und beide auch echt öfter gesehen habe. Aber also auch, da ist natürlich auch Teil die Optik. Danny Villeneuve ist, finde ich, auch einfach ein super krasser Typ. Ich weiß nicht, ob es einen Film von dem gibt, den ich nicht mag. Genau, aber du bist da schon in der richtigen Ecke. Im Endeffekt, ich sag manchmal auch, es fühlt sich an wie so ein Game of Thrones in Space oder zu Besuch im Hause Harkonnen. Also das Setting ist mit Absicht verhältnismäßig frei gehalten. Es hat so ein paar Eckpunkte, wie zum Beispiel, es gibt dieses Imperium. Es gibt im Buch eine Handvoll beschriebene Spezies und Parteien und so weiter. Aber eigentlich, wie man das vielleicht auch so von Scherbenfresser kennt, nur so als Spielbälle. Man kann darauf zugreifen, muss man aber nicht. Und ich habe mit Absicht ganz viel Freiheiten gelassen, damit man sich auf die zentralen Themen konzentrieren kann. Und das sind eigentlich die Dramen und die Konflikte und die Intrigen und die manipulativen Manöver unter diesen mächtigen Personen, die da an der Spitze dieser Dynastie sitzen. Und da fand ich Space Opera einfach aus zwei Gründen total passend. Zum einen ist alles opulent und mächtig. Du kannst einfach sagen, ich nehme mir meine 12 Schlachtkreuzer und ziehe jetzt los gegen das Volk der Shari. Egal, ob die Dynastie eigentlich gerade gar keinen Krieg beginnen möchte, aber ich kann mich profilieren und geil dastehen, wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen von denen in die Luft jag. Also du brauchst nicht auf Details achten. Es ist kein Mikromanagement, sondern du kannst so epische Sachen erzielen. Das war zum einen der Grund für mich, das Thema zu wählen. Und das andere war, in Space Opera, wenn man die verhältnismäßig offen anlegt, dann musst du dir keine Gedanken machen, wie ist was zugänglich. Also bei Probespielen haben wir zum Beispiel die Sache, dass dann jemand sagt, ich hätte gerne eine Unterredung mit Skoan, dem Oberbefehlshaber. Und dann heißt es so, aber wie soll ich das machen? Ich bin am anderen Ende der Galaxie, irgendwie drei Systeme weiter. Es gibt in dem Sinne auch keine Sternenkarte, sondern es wird alles narrativ geklärt. Und dann kann ich einfach sagen, na gut, wir sind irgendwie in der fernen Zukunft, suchst dir aus. Willst du dich rüberbeamen? Willst du kurz rüberfliegen? Trefft ihr euch irgendwie im Cyberspace oder so? Also man kann das alles so ausschmücken. Es ist dann halt nicht so, na, ich brauche dann erstmal eine 3-Tages-Wanderung zum Ort XY. Sondern du kannst direkt immer in die Szene einsteigen mit an dem Punkt, an dem du möchtest. Das waren für mich so zentrale Themen, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber klar, meine Bilder im Kopf gehen auch ein bisschen, man könnte das auch ein bisschen so Star Wars-mäßig ausleben, ne? Weil in Star Wars ja auch so zwischenmenschliches Drama eine große Rolle spielt. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen für so einen Brutalismus-Stil entschieden, wie bei Dune, für die Illustration, da aber eher mit so einem Touch Richtung griechisch-römisches Imperium.
Das Interessante für mich ist ja deine Aussage, so Game of Thrones im Weltall, das ist in meinem bekannten Kreis die Definition von Dune.
Ach, witzig, okay.
Aber noch angehängt mit viel Drogen im Spiel.
Also dann bei Dune dann?
Mhm. Game of Thrones im Weltall mit viel Drogen. Denn Spice, das Gewürz, ist ja eigentlich per se die mächtigste Droge der Welt. Oder des Weltraumes.
Stimmt, ja. Des Weltraums sogar, ja. Ja. Darf ich fragen, was für einen Bezug hast du zu Dune oder zu Space Opera?
Also Dune war und ist einer von meinen wichtigsten Filmen. Ich habe jede Version, die rausgekommen ist, auf Blu-ray, DVD oder CD. Ich habe den ersten Band gelesen, die anderen nicht. Ich habe hinter mir die deutschen Variationen von Dune stehen, also sprich die deutschen von Ulysses übersetzt. Ich habe also dieselben auf Englisch nochmals als PDF, weil es mal am Humble Bundle waren oder so. Und Dune ist für mich und für einige meiner Bekannten so ähnlich, also im Rollenspiel so ein bisschen so ähnlich wie eigentlich der Kinofilm gewesen ist. Er war nicht verfilmbar und auch schwierig spielbar, weil immer dieses Machtgefälle ist. Du kannst, dass du sagst, okay, gut, es ist wie bei Herr der Ringe. Jemand will in Frodo spielen, die anderen müssen dementsprechend natürlich dann nicht in Frodo spielen, sondern halt irgendjemand von diesen Gefolgsleuten. Und man spielt halt selten Leute, die zum selben Zeitpunkt durch die Welt irren und halt das begleiten, so nach dem Motto. Es will ja jeder der Superheld sein. Oder Star Wars mit Jedi-Ritter. Also.
Ja. Was würdest du sagen, was ist für dich die Faszination so an dem Genre?
Dune schaffte für mich, also wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich in der 10. Klasse oder so.
Also wir reden jetzt von dem...
Vom ersten Film, ja. Mit den Schallmodulen, die es ja eigentlich nicht gibt.
Genau, genau. Ich habe gerade den Regisseur vergessen, aber das ist schon der beide Filme, beide Bücher in einen Film packt, ne?
Und das ja eigentlich schon die zweite Verfilmung war, wenn man es genau nimmt. Die erste ist ja nie von Jodorowsky, ist ja nie verfilmt worden.
Ja, geile Bilder gibt es dazu.
Ja, mit sehr vielen spannenden Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Aber genauso auch mit einem Menschen, der mein Lieblingsmonster geschaffen hat, nämlich mit Alien, also sprich unserem lustigen Schweizer. Also ja, das hatte einfach eine andere Substanz. Und was mich damals fasziniert hatte am Film, waren die Schallmodule, waren okay, ja, das war halt das Ding, aber die Möglichkeit des Reisens, so instant reisen zu können, das Geheimnisvolle der Kirchen und war natürlich im Vordergrund. Also die ganze, wie sagt man da, das Geplänkel, diese ganzen Machtspielchen, die waren für mich damals noch nicht so präsent.
Ja.
Aber es war schon spannend im Sinne von, man hat da roboterähnliche Wesen oder androidähnliche Wesen, die absolut perfekt waren, also perfekt im Sinne von der jeweiligen Person loyal gegenüber waren, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es nicht mehr waren und so weiter. Mhm. Und ich kannte auch nicht die Vorgeschichte mit den ganzen Dingen, warum plötzlich die Robotik irrelevant war oder ähnliches.
Ja, auch spannend.
Ja, ich habe da parallel dazu oder ein paar Jahre vorher die deutsche Version von Traveller in der Hand gehabt. Wurde übersetzt vom Fanpro, glaube ich. Und diese Roboterkriege und ähnliches waren damals State of the Art für diverse Erklärungen, warum man eigentlich nicht so fortschrittlich ist in der Zukunft, wie man damals geglaubt hat, dass es sein wird.
Mhm.
Und es war was anderes. Es war einfach ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger, dennoch bekannter, weil es ja doch sehr feudalistisch regiert worden ist, alles miteinander.
Ja, ja, man konnte andocken an die sozialen Strukturen, sage ich mal, oder an die Herrschaftsstrukturen, aber hat andauernd, also hat trotzdem diesen Sense of Wonder gehabt durch diese megalomanischen Apparate und technischen Möglichkeiten und so weiter, finde ich. Und ich finde auch das, was du sagst, mit dem, dass dich damals eben mehr das Optische und das Technische begeistert hat und du da noch nicht so auf diese zwischenmenschlichen Sachen den Fokus so stark drauf hattest. Das finde ich auch so cool an Space Opera, weil das beides kann, also weil es die zwei Welten so schön zusammenbringt irgendwie. Also du hast zwar diese gigantischen Technologien und so weiter, aber die machen natürlich nur Sinn, wenn du Individuen hast, die verhältnismäßig willkürlich drauf zugreifen können und krasse Sachen damit machen können. Ne, wenn die nur in der Gegend rumstehen würden, wäre es ja halb so cool. Aber dann ist irgendjemand, der einen gewissen Machtgrad hat und der sagt dann einfach, jetzt richten wir das Sterntor in die Richtung aus oder jetzt bewegen wir diese Riesenkanone dorthin und so weiter. Und dann hat es natürlich noch eine ganz andere Strahlkraft, finde ich.
Und natürlich die Würmer.
Ja, total. Total. Also da sind wir jetzt also auch bei diesem Spirituellen, finde ich, wenn wir jetzt genau konkret von Dune sprechen, bei Dune 2, da kommt ja dieses Spirituelle mit den Würmern auch stärker durch. Und ich finde, es ist auch schon ein Thema, das sieht man ja zum Beispiel auch bei Star Wars, dass sich durch Space Opera im Allgemeinen auch durchzieht, durch diese unendlich langen Zeiträume, in denen scheinbar die Welt immer gleich war, kann man irgendwie auch so eine spirituelle Ebene reinziehen. Ich suche gerade den richtigen, so eine metaphysische Ebene. Also, dass das, was dort passiert und was man sieht, nicht das Einzige ist, sondern dass es da parallel eben noch irgendwas Übernatürliches gibt, was man erklären kann oder auch nicht. Aber ich finde, es eignet sich auch ganz gut dazu, weil irgendwie ist gefühlt in Star Wars und in Dune seit Äonen sieht die Welt gleich aus. Und das erinnert, finde ich, eigentlich am ehesten an so eine klassische Fantasy-Welt, wo scheinbar auch immer alles gleich ist irgendwie.
Beziehungsweise wo der Fortschritt so nicht spürbar ist.
Ja, genau. Diese Historizität, die so Realismus reinbringt in so eine Welt wie unsere, die fehlt da scheinbar irgendwie. Ja, oder die ist nicht so präsent, ja.
Ja, es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, im Sinne von, wenn wir uns jetzt einfach die letzten 20 Jahre zurückerinnern, wie oft sich Modetrends ergeben haben.
Ja.
Und dann schaut man sich Star Wars an oder Ähnliches und dann denkt man sich, wie kann man sich die letzten 4000 Jahre gleich anziehen?
Genau. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den du vorher benannt hast, weil das sind so Sachen, über die ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht habe, als ich das Spiel gestaltet habe. Und zwar das, was du meintest mit dem, naja, jemand muss den zentralen, die Schlüsselrolle spielen, den zentralen Charakter und die anderen sind so drumrum. Ne? Der eine ist vielleicht ein Ratgeber, der andere ein Bodyguard und so weiter und so fort. Und das hast du tendenziell ja eher, weil du die Struktur von einem klassischen Abenteuer-Rollenspiel hast, auf ein Setting, in dem eigentlich gar keine klassischen Abenteuergeschichten erzählt werden. Also zumindest, wenn wir jetzt wieder eher an dem Beispiel Dune sind. Bei Star Wars könnte man so und so argumentieren. Da haben wir zwar diese klassische Abenteuergruppe, die durch die Gegend reist, aber jetzt stellen wir uns mal vor, wie groß der Unterschied ist. Stell dir vor, du spielst Star Wars, suchst dir aus Teil 4, 5 oder 6 und du hast diese klassische Crew mit Han Solo und Luke und Chewie und so weiter und Leia und das ist so die klassische Abenteurergruppe, ne? Und die erlebt ihr Gedöns. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest Star Wars spielen, wieder eines derselben Teile, aber die Person am Tisch, da würde einer Luke Skywalker spielen, der andere Darth Vader und der dritte den Imperator und der vierte vielleicht Leia oder so. Also, und das ist eher der Zugang von Supernova Dynasty. Also die Perspektive ist eine ganz andere. Du hast sozusagen nur die Leute am Tisch, die relevant sind für die epischen Ereignisse in der Galaxie. Und die begegnen einander. Und das macht natürlich eine ganz andere Dynamik und dadurch entstehen ganz andere Geschichten. Und du hast eben nicht diese Sache mit dem, naja gut, dann bin ich jetzt halt der Druide. Kann auch lustig sein. Aber in dem Fall geht es tatsächlich mehr um diese Konfrontation zwischen den Charakteren.
die Thematik, die sich mir hier jetzt aufdrängt, ist, du hast jetzt vermutlich mal 3 oder 4 Spieler, die das gleichzeitig in die jeweilige Rolle oder in die jeweiligen Gegnersituationen sich befinden aus der Perspektive der anderen. Also so wie du gemeint hast, das ist einmal das absolute Gute, das absolute Böse und 2, 3 andere Personen, die irgendwo dazwischen sind von dem Spektrum, das wir so als gut oder böse definieren. Bedeutet aber auch, wie spielt sich das dann? Also wie kann man sich das dann vorstellen? Wie kann man das dann Fortschritte markieren? Wie fühlt sich das an, beziehungsweise wie hast du das regeltechnisch gelöst?
Ja, da muss ich erstmal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich hatte jetzt das Star Wars Beispiel genommen und du hast konsequent dann im Endeffekt in Gut und Böse übertragen. Es ist tatsächlich ein bisschen anders. Also zu Beginn ist es so, es gibt etwas, das könnte man auch als moralische Gesinnung oder sowas auslegen. Aber es beschreibt eigentlich mehr eine Mentalität und eine Beziehung, die man hat. Und zwar sind es die Haltungen. Alle Charaktere starten in der Haltung des Limbus. Der Limbus ist im übertragenen Sinne sowas wie so eine Zwischenwelt, wie eine Vorhölle. Das bedeutet, du hast eine Beziehung zu dem Oberhaupt deiner Dynastie, die eigentlich schlecht und ungesund für dich ist. Ne? Heutzutage modern würde man sagen, du führst eine toxische Beziehung mit dem Imperator oder mit deinem Oberhaupt der Dynastie oder sowas. Das bedeutet, du wirst zwar von ihm unterdrückt und manipuliert und trotzdem spürst du eine gewisse Loyalität und Treue zu ihm, je nach Charakter und Dynastie, weil du entsprechend erzogen worden bist oder was eben dazu geführt hat. Und eines der Puzzleteile, dessen im Limbus zu sein, ist, dass man sich selbst und die anderen Charaktere, also dass man sich gegenseitig manipuliert und intrigiert, weil das sozusagen die Vorstellung ist der Dynastie, so halten wir uns gegenseitig wachsam. Wie willst du darauf vorbereitet sein, wenn eines Tages der Feind vor der Tür steht? Vielleicht ist auch der Typ, der direkt neben dir steht, dein Feind und so weiter und so fort. Deshalb haltet euch gegenseitig wachsam, piekst euch, wo es euch geht, setzt euch unter Druck und so weiter und so fort, damit euch bewusst ist, die Welt ist der Feind. Das ist so der Status, in dem alle starten. Das heißt am Anfang tatsächlich dieses, alle spielen eigentlich böse Charaktere, wegen der Art und wegen der Beziehung, die sie zu ihrem Oberhaupt führen. Und von dem Punkt aus kannst du im Laufe des Spiels in die Haltung des Abgrunds wechseln oder in die Haltung des Herzens. Beziehungsweise kannst du dich zu dieser Haltung auf den Weg machen, weil es natürlich eine Weile dauert, bis man so einen Gesinnungswechsel sozusagen durchgemacht hat. Du musst dir vorstellen, der Abgrund, wenn du dich aufmachst zum Abgrund, bedeutet es, dass du dich selbst für das bessere Oberhaupt hältst. Also du willst die absolute Kontrolle haben. Du sinkst sozusagen moralisch noch tiefer als das jetzige Oberhaupt und du willst der Imperator sein, jetzt so wieder im übertragenen Sinn, wenn wir wieder an Star Wars denken. Das ist so die Haltung des Abgrunds und dann gibt es aber die Haltung des Herzens. Und das bedeutet, dass du eine versöhnende, fürsorgliche Haltung einnimmst. Also dass du sozusagen einen Moment der Erkenntnis hast, genauso wie beim Abgrund, aber nur anderer Art, dass du merkst, was wir getan haben, was ich getan habe, ist schrecklich. Ich möchte aus diesem Konstrukt ausbrechen. Und dann kannst du dich gegen wen wenden, gegen den du möchtest. Ne? Gegen die eigene Dynastie, gegen das Imperium und so weiter und so fort. Das sind aber alles Schritte, die dorthin führen. Sozusagen nochmal einen stärkeren Bruch innerhalb der Charaktere schaffen. Was aber nichts daran ändert, dass die Spielenden am Tisch, dass das immer ein kooperatives Spiel bleibt. Also das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, vielleicht würde ich nachher noch ein paar Sätze dazu sagen, wenn es okay ist, weil es soll nämlich nie dazu führen, also die Spielenden am Tisch, die spielen nie gegeneinander, also es ist jetzt nicht wie so ein kompetitives Brettspiel oder so, sondern man erzählt gemeinsam eine Geschichte konkurrierender Charaktere, die sich natürlich aber auch verbünden können. Für mich war dann ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gedacht habe, ich hatte jetzt keinen Bock, die klassischen Charakterklassen zu haben, weißt du? Also Space Opera wäre das dann, weiß ich nicht, der eine spielt den Soldat, der andere spielt, was es da alles gibt, den Navigator und so weiter und so fort, sondern ich wollte, dass das mehr daran geknüpft ist, welche Rollen die in dem sozialen Konstrukt, in diesem Beziehungskonstrukt einnehmen. Und ich habe dann im Endeffekt für mich so drüber nachgedacht und nachgeforscht. Natürlich denkt man vielleicht auch über historische Personen und so weiter nach oder Menschen, die man so persönlich kennt oder so oder auch über sich selber. Es war also auch eine spannende Phase von Beobachtungs- und Reflexionsprozessen und habe so überlegt, was für Antagonisten-Archetypen gibt es eigentlich? Also was sind so typische Bösewichte? Also ich habe im Endeffekt so sechs verschiedene typische Bösewicht-Rollen ausgemacht und das sind die Charakterklassen. Also es gibt einmal zum Beispiel den Veteran, das ist so der typische Bully, der erreicht sein Ziel entweder indem er Schläge androht oder Schläge durchführt, so nach dem Motto, aber halt auf epischem Galaxie-Level, der Fürchterliches in seiner Geschichte erlebt hat. Und je nachdem, welche Rolle du wählst, kannst du dich dann Richtung Abgrund oder Herz entwickeln. Also wenn dieser Charakter zum Beispiel einen Moment erlebt, in dem er das Gefühl hat, mein Leben muss gar nicht permanenter Krieg und Untergang sein, sondern es gibt tatsächlich eine Welt des Friedens, die ich betreten kann und die ich vor mir selbst rechtfertigen kann, dann macht er sich auf den Weg Richtung Herz. Und wenn er das Gefühl hat, dass das, was er als sein Schicksal anerkannt hat, und zwar, dass er so eine Kriegsmaschine geworden ist, wenn er erkennt, dass das tatsächlich ein eingefädeltes Schicksal, also ein eingefädelter Weg für ihn ist, also wenn er merkt, es gab Intrigen und so weiter und so fort in der Vergangenheit, die ihn auf diesen Weg geführt haben, also dass er in Anführungszeichen umsonst den Weg gegangen ist, dass es eine Alternative für ihn gegeben hätte, dann kommt natürlich Wut und Zorn hoch und dann kann er sich eher für den Weg des Abgrunds entscheiden. Also das vielleicht noch so zwischendurch, so das ist jetzt als Beispiel eine Rolle. Und so ergeben sich die ganzen wählbaren Rollen, nenne ich die auch, statt Charakterklassen, weil die wirklich auf einer anderen Ebene im Endeffekt nochmal agieren als die klassischen Charakterklassen.
Also das heißt, man muss nicht verfeindet sein, also wie das Beispiel gewesen ist vorher. Und man kann aber genauso auch von demselben Haus sein oder von derselben Familie.
Genau, genau. Also eine Dynastie ist entweder eine Familie oder ein Zusammenschluss verschiedener Leute. Das kann sein, das ist einmal ein Mogul, einmal ein Kriegsgeneral oder ein mächtiger Söldner. Das kann man sich zusammenstellen, wie man möchte. Man kann miteinander verwandt sein oder auch nicht. Du hattest ja noch gefragt, wie ich mir das am Spieltisch mir das vorstellen kann, genau. Also einen Satz muss ich noch zur Charaktergenerierung sagen. Damit, weil es im Ablauf auch eine wichtige Rolle spielt. Und zwar die Charaktergenerierung, die ist verhältnismäßig schnell gemacht. Man sucht sich eine von diesen Rollen aus, was dann schon verhältnismäßig so die Rahmen, Verhaltensarten und so weiter des Charakters vorgibt. Muss man sich also dann im Detail nicht mehr so reinsteigern. Charakterwerte gibt's in dem Sinne nicht, ist wie bei Scherbenfresser, brauchst du eigentlich nicht. Und was aber ganz zentral bei der Charaktergenerierung ist, du beantwortest Fragen, die sich auf die Schwachstellen deines Charakters beziehen. Also zum Beispiel, welches Geheimnis kennt das Orakel von dir? Warum schuldest du der Oberbefehlshaberin noch einen Gefallen? Solche und ähnliche Fragen beantwortest du. Und die Antworten, die bekommen die anderen Leute am Tisch. Das heißt, du wählst am Anfang aus, was für ein Drama kann mein Charakter erleben und gibst dann diese Waffen gegen dich, gibst du den anderen Spielerinnen und Spielern am Tisch, sodass sie während dem Spiel, wenn sie sozusagen einen manipulativen Angriff auf dich durchführen, dass sie diese Karten, also man kann das zum Beispiel auf Karten schreiben, diese Karten gegen dich einsetzen können. Und der eigene Charakter wird zwar dadurch benachteilt, ne, weil ich erlebe dann mein Drama, ich muss dann irgendwie jemandem einen Gefallen einlösen oder ähnliches. Aber immer, wenn mein Charakter leidet, werde ich als spielende Person belohnt. Mit Punkten sozusagen, also mit Punkten, die ich dann später, das kennt man ja von anderen Spielen, wo ich dann mehr Erzählrechte bekomme oder so, ne, wo ich dann später irgendwas einschmeißen kann oder so. Und davon gibt's verschiedene Regelungen, sodass durchkommt, dass es nicht Character versus Character ist. Also immer wenn ich kann bewusst Drama erleben mit meinem Charakter, wenn ich auf die Manipulation anderer eingehe und werde dadurch aber immer auf einer anderen Ebene belohnt. Also es ist nie so, dass einer in die Pfanne gehauen wird und dadurch benachteiligt ist und als Spieler und als Charakter am Tisch dann verliert sozusagen. Also es findet sich immer ein Ausgleich. Es ist immer nur die persönliche Frage, was möchte ich erleben mit meinem Charakter? Will ich so einen Redemption-Arc haben, indem ich vom Bösewicht zum Helden werde und am Ende strahle? Oder möchte ich einfach sang- und klanglos untergehen, weil ich einfach immer nur durchtriebener und böser werde und so Sachen? Also da entscheidet man sich so mit jeder Aktion, mit jeder Handlung. Man lässt es einfach passieren und am Ende hat man eben einen bestimmten Outcome dann daraus. Ne? Aber man geht ja diesen Weg mit, also man merkt ja dann schon, in welche Richtung das geht. Und das Ganze läuft am Tisch folgendermaßen ab. Ich habe versucht, im Endeffekt die Idee von Scherbenfresser so ein bisschen weiterzuentwickeln. Scherbenfresser geht ja in Szenen und jeder kann frei handeln und so weiter. Das ist hier immer noch so. Anstatt Szenen gibt es Phasen. Also es gibt ja einen Schnellstarter online und der wird in zwei Phasen gespielt. Also, und eine Phase ist aber größer als eine Szene. Und jeder kann beliebig viele Szenen spielen in so einer Phase, ne, Dialoge und Angriffe und Intrigen und alles, was er will. Das Wichtige ist aber, dass ich innerhalb einer Phase nur zwei Manöver spielen kann. Also Manöver, in anderen Rollenspielen heißt es Aktionen oder Moves oder so. Also Manöver sind Dinge, die Regeln auslösen. Ja, also wo zum Beispiel ein Wurf fällig wird oder so. Und das ist eben pro Phase beschränkt im Schnellstarter auf zwei Manöver. Im Grundregelwerk kann man dann auch mehr Manöver pro Phase machen, wenn man sozusagen, wenn man möchte, dass eine Phase einfach noch flexibler und noch größer wird. Das bedeutet, dass so ein gewisses Gleichgewicht am Tisch herrscht. Man muss nicht auf eine Spielreihenfolge achten, man muss nicht darauf achten, oh, habe ich jetzt viel mehr gespielt als der andere oder so, sondern man macht einfach sein Ding. Und sobald man seine zwei Manöver gespielt hat, kann man zwar noch an Szenen teilnehmen, aber man kann das Spiel nicht mehr regeltechnisch, mechanisch beeinflussen, solange nicht alle anderen auch ihre Manöver abgespielt haben. Und dann wird geresettet sozusagen, ne, dann kriegen alle wieder ihre vollen Manöver und die nächste Phase beginnt. So ist der Ablauf am Tisch.
Du beziehst dich jetzt die ganze Zeit auf den Schnellstarter, das heißt, den Schnellstarter kann man sich runterladen.
Genau, also auf www.supernovadynasty.de kommt man auf die Seite. Da kann man einen Schnellstarter runterladen, da kann man für Foundry und für playingcards.io so Vorlagedateien runterladen, damit man das online spielen kann. Und da kann man das Spiel auch vorbestellen, wobei jetzt je nachdem, wann dein Podcast erscheint, vielleicht nicht mehr, aber die Vorbestellungsphase soll eigentlich mindestens noch den ganzen Juni durchgehen. Von dem her, genau, ja, genau. Genau, und schlimmstenfalls könnte man es dann eben auf der Seite ganz normal bestellen. Aber da haben wir auch ein schönes Video, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Es geht so eine Minute 20, das ist so ein kleiner Intro-Clip sozusagen. Den kann man sich auch mal angucken, wenn man, ja, du als Cineast, weißt du, kannst du gleich gucken, aha, ist es besser als Dune?
Garantiert.
Genau.
Das, was Villeneuve macht, das ist einfach nur Müll im Vergleich.
Ja, genau. Jetzt, wo das draußen ist und man mal guckt, sieht, was man daraus machen kann. Genau. Und also der Schnellstarter, da ist es so, man spielt die Gratagard-Dynastie. Das ist die Dynastie, die den Imperator stellt. Der Imperator hat den Thron verlassen, aber mit der Ansage, dass er zurückkommt. Und dann spielt man zwei Phasen. Und am Ende der zwei Phasen kehrt der Imperator zurück und dann wird ausgewertet, welcher Charakter schneidet am besten ab, am mächtigsten. Aber es ist dann nicht so, dass parallel sozusagen der Spieler zu dem Charakter oder die Spielerin gewonnen hat, sondern es gibt dann im Endeffekt auch noch die Auswertung, je nachdem, wer hat wie viel Erzählrechte, was eigentlich mindestens genauso wichtig oder wichtiger ist. Ne? Also das sind ja auch dann gemeinsame Prozesse. Und es ist auch wie bei Scherbenfresser oder bei anderen erzählerischen Rollenspielen, dass es nicht darum im Kern geht, dass der eigene Charakter gewinnt. Das wird, glaube ich, durch die Mechanismen auch hoffentlich gut übertragen, sondern dass es im Endeffekt darum geht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen, die alle interessant finden. Genau, und da gibt es dann vier vorgefertigte Charaktere drin. Nicht wundern, da muss man so ein bisschen Material ausschneiden und so mit der Schere, weil das sind vereinfachte Regeln, einfach nur für diesen One-Shot und vereinfachtes Material, weil Ich habe den Eindruck, ich quatsche ja jetzt auch schon die ganze Zeit, weil ich habe den Eindruck, es gibt so viel verhältnismäßig neue Herangehensweisen an dem Ding, die ich jetzt nicht unbedingt erfunden habe, aber die nicht so bekannt sind in der Rollenspielwelt, dass ich wirklich mit so einem runtergedampften System mal den Leuten die Möglichkeit geben wollte, herauszufinden, ist das denn eine interessante Art und Weise zu spielen? Also es ist ja, die Art und Weise vom zeitlichen Rahmen her ist ja auch nicht das Übliche, ne? Also man kann One-Shots spielen, man kann aber auch kleine Kampagnen spielen. Aber es ist kein Spiel, das man wie so ein, weiß ich nicht was für ein Kampagnenband, weißt du, so über ein Jahr oder eineinhalb oder so spielt. Also nach 6 bis 9 Sessions ist es definitiv durch, tendenziell weniger.
Ich muss auch sagen, wie du gemeint hast, Foundry, war ich schon mal überrascht, weil sehr viele Spiele für Foundry eher gegen den Schluss entwickelt werden, falls überhaupt. Weil Roll20 ist da eher so das Ding. Aber ich finde das cool mit Foundry. Und ich muss auch sagen, finde auch sehr gut, weil ich habe es jetzt parallel aufgemacht, dass auch sehr gute Anleitungen dabei sind, wie man das Ding dann wirklich benutzen kann.
Also du meinst jetzt auch Foundry? Also belehr mich gerne eines Besseren, aber ich habe es für Roll20 nicht gemacht, weil Roll20 scheint nicht von Grund auf dafür ausgemacht zu sein, dass Self-Publisher dort ihre Systeme anlegen.
Kann ich jetzt weder verneinen noch bestätigen, aber die Kernaussage, die ich mitbekomme, immer wieder auf der Tonspur ist, wenn man schnell selbst was machen möchte und nicht unbedingt irgendwelche Regeln braucht, ist mit Roll20 schneller zum Umsetzen. Aber wenn du etwas publishen möchtest, ist es bei Foundry mitunter etwas länger wegen diversen Verträgen. Aber da geht es, glaube ich, eher wegen dem Webshop oder so. Weil ja bei Roll20 ist es eigentlich nur HTML oder so. Aber wie gesagt, das ist zu technisch und ich bin da selbst nicht drinnen. Ich selbst bin kein Fan von Roll20 aufgrund diverser Vorkommnisse von der Vergangenheit und bin eigentlich ein Foundry-User für meine Runden und sehr begeistert davon. Obwohl es nicht perfekt ist, das muss man schon sagen.
Also ich habe mich aufgrund von dem Schnellstarter, weil ich eben Online-Lösung anbieten wollte, habe ich mich erst in die ganzen Systeme reingearbeitet. Ich fand es bei Foundry auch ein mega Krampf, da was anzulegen. Über Foundry Spielleiten oder Spielen kann sein, dass das super simpel ist, aber so ein eigenes Ding anlegen, ich bin auch so ein bisschen technisch aus der Steinzeit, war für mich echt ein Krampf. Also ich saß da eine Weile dran und ich habe auch recherchiert wegen Roll20 und aus irgendeinem Grund habe ich mich bei Roll20 dagegen entschieden. Es kann sein, dass man bei Roll20 nicht ohne weiteres angelegte Dateien exportieren und anderen anbieten kann. Ich glaube, man kann für sich selber Dinge, ne?
Ja, also du musst schon mal ein Bezahlabo haben, damit du zum Beispiel mit deinen Spielern mehr als, keine Ahnung, 5 MB oder was scheren kannst. Und wenn du das natürlich über mehrere Unbekannte scheren möchtest, dann musst du ja eigentlich einen anderen Status haben. Ich glaube, da musst du ein bisschen Geld hinlegen dafür.
Richtung. Ja, also ich habe mir Foundry in dem Zuge dann auch gekauft, aber das zahlst du ja einmal und dann hast du es für alle Fälle. Und ich persönlich empfehle playingcards.io, das ist vollkommen kostenfrei. Es ist grafisch natürlich nicht so speziell, aber keine Ahnung, ich brauche beim... Kennst du gar nicht?
Nee.
Also damit arbeiten Unmengen viele Rollenspielleiter und Autoren, Autorinnen, die ich kenne, weil es super simpel, super zugänglich ist. Du brauchst keinen Account, nix, wenn du andere Leute drauf einlädst. Und du hast echt super viele Möglichkeiten. Es ist grafisch halt sehr einfach gehalten. Aber ich bin jetzt beim Rollenspielen eh nicht so der optische Mensch. Also ich bin Freund der inneren Bilder. Wenn ich auch am Tisch leite, habe ich eigentlich kein Interesse, irgendwelche den Leuten dann so, guck mal, so sieht der Drache aus. Das ist gar nicht meine Welt. Oder guck mal, ich habe hier so eine Figur. Ich finde es halt schöner, wenn sich dann einfach jeder sein eigenes Bild macht. Deshalb stört mich das nicht so. Also ich empfehle es dir, guckst dir echt mal an, playingcards.io.
Hab die Seite offen und bin überrascht.
Ja, ist echt cool. Ja, du kannst dafür auch zahlen, aber ich weiß gar nicht, was die noch freischalten wollen. Also du kannst da einfach jegliches Spiel drauf programmieren.
Es ist witzig.
Und ich finde sogar die playingcards.io Seite, finde ich, ist für mich zugänglicher als die Foundry-Seite. Aber auch, weil ich bei Foundry manchmal so ein, wie nennt man das, so ein Workaround bauen musste irgendwie.
Ja, das glaube ich. Also Foundry ist dort stark, wo du sehr regelkomplexe Systeme hast oder wie ich gern nutze, auch für One-Shots, wo die Spieler einfach mal spielen sollen, ohne dass sie sich mit dem Regelwerk zu tief auseinandersetzen müssen,
ja.
Wie sich der Zauber verhält oder irgendwelche rechenabhängige Situationen sind, wo Schwierigkeitsgrade automatisch berechnet werden und so weiter. Das entlastet schon sehr. Aber die Vorbereitung für diverse Spiele ist natürlich eine andere. Also ja. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen A4-Zettel, ich mache da kurz zwei Striche und das war's. Und jeder hat schon seinen Charakterzettel vor sich oder Ähnliches. Also wenn es sehr einfach ist, muss ich sagen, ja, Playing Cards.io macht einen sehr soliden Eindruck. Also ich bin da schwer begeistert.
Ja, das ist echt cool. Guck mal, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war doch in um irgendeinen Lockdown rum muss das gewesen sein, ne?
Da war was, ja. Ja, da war irgendwas.
Da war irgendwas Globales, war da.
Ja,
und ich weiß nicht.
Also es gibt Leute, die sagen, das war die Seuche.
Okay, okay. Ich weiß ja nicht, ob es bis zu euch vorgedrungen ist. Vielleicht habt ihr ja auch gar nichts davon mitbekommen. Hier könnte ich ja auch sein.
Fast nicht, fast nicht. Und ganz lustig, das war am 7.01.2022, gell?
Ach, spannend, okay. Na, da war das Gröbste schon rum.
Hast du das gepostet, dass du bei mir im Podcast bist? Also sprich, wir haben wahrscheinlich im November was aufgenommen oder so.
ja, spannend. Ich glaube, da ging es schon wieder Richtung Ende. Aber wenn du überlegst, auch also für mich, totaler Kulturschock als technischer Steinzeitmensch im Endeffekt so ein bisschen, wie krass das sich ja zu einer Online-Szene gewandelt hat in der Zeit. Also das zumindest, ich habe den Eindruck, jetzt seit letztem, vielleicht vorletztem Jahr, fangen wieder die Conventions und Messen und so an zu sprießen.
Mhm.
Aber ein paar Jahre lang hat das Hobby ja gefühlt nur noch online stattgefunden.
Ja, und ich muss sagen, jetzt so in der Retrospektive, es hat dem Hobby gut getan, weil sich plötzlich Leute getraut haben, an Online-Runden oder generell an Runden teilzunehmen, ohne dass sie wussten, um was es eigentlich wirklich handelt und wie es sich anfühlt. Also sprich, einen sehr einfachen ersten Eindruck zu erhaschen, ohne dass man sich irgendwo hinbewegen muss, vielleicht mit irgendwelchen Leuten in Kontakt kommt, die man mit normalerweise nicht ansehen würde oder Ähnliches. Oder auch damals speziell das Thema natürlich, dass man sich nicht anstecken würde und trotzdem das große Kino im Prinzip zu Hause hatte. Das darf man nicht vergessen.
Das stimmt. Und natürlich noch besser für Menschen, die Rollenspiele spielen, die nicht so verbreitet sind oder Rollenspielstile, die nicht an jedem zweiten Rollenspieltisch herrschen. Es ist natürlich noch mal viel schwieriger, eine Runde zusammenzubekommen, ne? Also genau, wenn ich in Karlsruhe 5 Leute finde, die erzählerische Rollenspiele spielen, dann ist es richtig gut gelaufen. Aber wenn ich halt aus Hamburg kommt eine Person, dann noch aus Berlin, dann noch aus Graz und dann noch vom Bodensee und dann habe ich eine Runde zusammen. Und das geht dann fixer, ja.
Absolut, absolut. Aber du hast gesagt, beim Schnellstarter sind die Charaktere, also die Rollen, dass ich das richtige Naming habe, vorgegeben, beziehungsweise die sind schon gestellt. Ja. Und man hat pro Runde, die man drankommt, 2 Manöver-Aktionen. Und du hast vorher gesagt gehabt, wir haben hier so eine Gliederung zwischen trifft dich ins eher Negative oder ins eher Positive ab. Also sprich diese 3 Ausrichtungen von neutral, Positive oder Negativer. Also sprich, was war das? Limbus,
Abgrund
und Herz. Genau.
Ja.
Und wie oft findet dann so eine Runde statt? Weil du hast gesagt, es ist ja eigentlich ein sehr limitiertes Spiel, also keines, wo ich jahrzehntelang spielen kann.
Ja.
Sondern du hast eine definierte Dauer. Ist das jetzt definiert durch einen Konflikt, der hier gesteuert wird oder reingeworfen wird zu Beginn? Oder hast du eine fixe Rundenzahl, wo du sagst, okay, gut, so oft oder diese Punkte musst du erreichen, damit das Ding durch ist? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also man kann das sich verhältnismäßig, bausteinmäßig zusammensetzen, so wie ich als Spielleitung ja auch mehr einen Plot wie ein Railroading aufbauen kann oder wie eine Sandbox oder so ähnlich. kann ich im Endeffekt, habe ich eine Handvoll Optionen. Also ich kann einfach sagen, wir können uns einfach als Gruppe unterhalten, wie viele Abende wollen wir das Spiel verbringen. Dementsprechend hat man im Endeffekt eine Tabelle, wo man schauen kann, okay, wenn ich x Abende in dem Spiel verbringen will, sollte ich x Phasen wählen. Das ist so die eine Möglichkeit. Dann gibt es eben die andere Möglichkeit, dass ich sage, wir wollen es ein bisschen zufälliger haben, damit wir uns auch nicht so in Sicherheit wehen, weil das vielleicht auch ein bisschen atmosphärischer ist, wenn wir nicht wissen, wann Ereignis X passiert. Also Ereignis X könnte zum Beispiel sein, der Imperator kommt zurück und dann wird geschaut, was habt ihr in meiner Anwesenheit getrieben? Oder es gibt einen Stichtag, an dem das Oberhaupt der Dynastie neu bestimmt wird. Oder eins von x anderen Ereignissen. Das wird dann im Voraus ausgewählt, wenn man seine Dynastie erschafft oder auswählt. Und dann, man kann es auch über einen Zufallswurf machen. Also mit jeder abgespielten Phase steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ereignis x eintritt. Und dann würfeln alle gemeinsam und man schaut, ob es soweit ist oder nicht. Das wäre dann eher so ein bisschen das Sandbox-Prinzip nach dem Motto, im Hintergrund passieren Ereignisse und man weiß nicht so recht, wann das große Finale kommt. Nicht, dass die Gruppe bewusst drauf hinspielen muss, sondern genau. Ja,
ja, aber die große Frage, wenn du sagst würfeln, haben wir es mit einem W20 zu tun?
Ah, ganz wichtig, entschuldige, das wäre das allererste gewesen, was ich sage. Wie kann ich nur so lange um den heißen Brei reden? Es wird mit einem W2 in Anführungszeichen gewürfelt. Also manchmal sind es Poolwürfel, manchmal einfach nur einzelne Würfe. Ich habe den W2 genommen, weil es gibt grundsätzlich zwei Arten und Weisen, wie eine Probe ausgehen kann. Und zwar die Handlung, die ich machen möchte, kann gelingen, trägt aber einen Nachteil von sich. Oder die Handlung, die ich mache, kann nicht gelingen, trägt aber einen Vorteil mit sich. Das heißt, es ist darauf konzipiert, dass es immer irgendeinen Haken gibt, der die Story weitertreibt. Im übertragenen Sinne, wenn man so ein klassisches Abenteuerrollenspiel nimmt, wird dir nie die Situation passieren, ich versuche die Mauer hochzuklettern, ich schaffe die Probe nicht, dann würfel ich nochmal klettern. Nee, wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, dann geht der Alarm los und die Geschichte nimmt einen anderen Lauf. Kann man ja auch Fail Forward nennen oder sowas. Ne? Also die Narrative bleibt nie stehen durch diese Ergebnisse. Das ist so das eine. Und das andere ist, was uns jetzt total oft bei den Probespielen und so bei den Spielen mit den Schnellstartern, wenn wir die am Tisch spielen, was da immer total Spaß macht, ist, dass jede Person gemäß ihrem Charakter eine andere Art und Weise wählt, ihre Proben abzuhandeln. Das war so ein Hintergedanke von mir. Du hast zum Beispiel eine Rolle, das ist das Orakel, die arbeitet mit Geheimnissen und so weiter. Und wenn die zum Beispiel mitspielt, ich habe bei den Probespielen immer ein Tarotkartendeck dabei. Die zieht dann eine Tarotkarte und das Deck ist präpariert, sodass es Gelingens- und Nicht-Gelingenskarten gibt. Und die zieht dann eine Tarotkarte und sagt dann, ob ihre Probe gelungen ist oder nicht. Der nächste wirft eine Münze. Der dritte wirft einen beliebigen Würfel und sagt, gerade sind Erfolge, ungerade oder 4+ und sonst irgendwas. Und du kannst ja würfeln mit was du willst. Genau, du könntest sogar Schere, Stein, Papier gegen irgendjemanden am Tisch spielen und je nachdem, ob du gewinnst oder nicht gewinnst. Ich fand das irgendwie einen schönen Aspekt daran. Ich bin ja eh ein Freund von haptischen Materialien oder dass man etwas aus der Spielwelt in die Realität überträgt. Auf irgendeine Art und Weise, optisch oder haptisch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das passt zu dem Spiel. Also ja, Entschuldigung für die lange Ausführung. Ja, du kannst mit einem W20 würfeln. Und je nachdem, was du magst, ist niedrig würfeln ein gutes Ergebnis oder hoch würfeln.
Das ist natürlich sehr einfach, weil sonst müsste man ja mit lauter Euromünzen würfeln. Und in der heutzutage, wo jeder nicht mehr digital zahlt oder die meisten, sind ja Münzen auch schon eine Seltenheit.
Ja, aber du kannst, viele zahlen ja auch mit dem Handy. Das heißt, du kannst auch dein Handy hochwerfen und je nachdem, ob es auf dem Bildschirm landet oder auf der Rückseite.
Das mache ich dann doch lieber mit dem Butterbrot, ja.
Ey, das ist Beschiss. Wir wissen alle, das ist keine 50-50-Chance.
Naja, wenn du dein iPhone hochwirfst oder generell die neuen Smartphones haben alle so eine komische Ausbuchtung für die Kameras hinten. Naja.
Aha. Ah ja, verstehe. Also da wird also auch gearbeitet mit falschen Mitteln.
Ja, natürlich.
Ich verstehe, ja.
Aber es ist sehr gut, dass du das bedacht hast, weil ja jeder so seine Lieblingswürfel hat. Der eine hat einen W10, der andere einen W6, der andere einen W20. Habe ich alles schon erlebt. Ich finde das sehr gut, dass man da sehr frei in der Wahl der Waffe ist, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Ja, das ist für mich auch so ein bisschen, das fließt so mit rein in dieses Space-Opera-Thema. Es ist jetzt nicht so relevant, wie es passiert, sondern was passiert. Also so, was ist der Kern? Sticht er ins Herz? Fliegt der Planet in die Luft? Und so weiter und so fort. Also es wird auch nicht bei jeder Aktion gewürfelt. Ich hatte am Anfang, wollte ich eigentlich ein PBTA-Spiel daraus machen und dann habe ich gemerkt, nee, ist mir viel zu kompliziert. Am Ende habe ich irgendwie das Ganze auf 3 Manöver runtergebrochen und die laufen auch komplett unterschiedlich ab. Also wenn ich dich manipulieren will und ich weiß, also du hast mir die Information gegeben als Spieler zu Beginn des Spiels, dass du einen unehelichen Sohn hast und den versteckst du vor dem Oberhaupt, weil das wäre nämlich ein möglicher Thronfolger und du möchtest ihn geheim halten, damit der Thronfolger nichts davon erfährt. Dummerweise bin ich an die Information gekommen. Wenn ich dich mit dieser Information erpresse, dann gelingt im Regelfall die Probe automatisch. Also dann würfle ich gar nicht. Weil ich habe ja im Endeffekt schon dein Einverständnis von dir. Du hast mir ja gesagt, du möchtest, dass dieses Drama in deiner Charakterentwicklung eine Rolle spielt. Du weißt nur nicht, in welchem Kontext und wann ich es gegen dich einsetze. Das bedeutet, dann wird erst gar nicht gewürfelt, sondern die Probe gelingt im Regelfall automatisch. Da gibt es 1-2 Feinheiten, aber im Regelfall denkt man nicht drüber nach, es gelingt automatisch. Wenn ich mit meinem Charakter irgendwie auf die Außenwelt einwirke, ich versuche die Rebellion zu zerschlagen, ich führe Verhandlungen mit der Handelsföderation und so weiter. Natürlich ist da ein Rollenspielanteil dabei, aber dann kommt dieser 50-50-Wurf auch zum Tragen, wenn ich gegen äußere Kräfte vorgehe. Und das dritte Manöver ist wieder ganz anderer Natur. Und zwar ist es, wenn ich Initiativ-Moderationsrolle angehe. Also Moderation nenne ich die Spielleitung, weil es ja keine feste Spielleitung ist. Die leitet ja nicht das Spiel, sondern die übernimmt in einzelnen Szenen eben die Moderation, ne, im Sinne von der Spielleitungs-, dieselbe Funktion wie die Spielleitung. Ich kann also sagen, ich gebe ein Manöver von mir dafür aus, dass ich eine aggressive außerirdische Spezies in einer Szene spiele und deinen Charakter überfalle. Und dann kannst du wiederum mit deinem Charakter reagieren. Und so im Endeffekt, ich muss dieses Manöver nicht einsetzen, aber über dieses Manöver kann ich meinen Charakter eher einen Charakter in der zweiten Riege sein lassen, wenn ich öfter zu diesem Manöver greife, also dass der nicht so ein zentraler Protagonist ist, aber kann dadurch sozusagen mehr Kontrolle aus der klassischen Spielleitungsrolle auf das Spiel einnehmen. Und das entwickelt sich dann auch organisch. Also je nachdem, was für ein Manöver ich wähle, wird mein Charakter gestärkt. Also ne, wenn ich aufbrause und Planeten erober und Leute manipuliere, stärkt das meinen Charakter. Und wenn ich öfter die Spielleitungsrolle einnehme und mein Charakter rückt in den Hintergrund, aber ich übernehme viel Kontrolle über die Spielwelt, dann stärkt es meine Erzählrechte dann auch später. Also meine Idee war, dass das Spiel, dass du beim Spielen nicht drüber nachdenken musst, sondern du machst, worauf du Bock hast. Und wenn du dir im Endeffekt dann, bekommst du dann halt zum Beispiel dein Charakter, seine Dominanz wächst. So, ne, also, oder du bekommst eben einen Punkt auf den anderen Pool, der für die Spielleitung zählt. Also, wenn du nach diesen Mechanismen gehst, dann ist mein Ziel, dass sich das Spiel organisch zu deinem Spielstil hinbewegt.
Na, ist sehr interessant, weil es ja oft nicht einfach ist, dass man diese Spiele so annehmen kann, wie sie gedacht sind ursprünglicherweise. Und daher kommt dann sehr oft das Hausregeln oder Handwedeln oder Regeln weglassen, egal ob das es gedacht ist oder nicht, oder also ob es ein Baukastensystem ist oder nicht. Und bedeutet aber auch andererseits, natürlich wenn die Gruppe, also die Spielenden damit einverstanden sind, dass sich das so verändert, dann hat man ja eigentlich den besten Genuss und mit speziell mit dem Hintergrund und mit dem Wissen, dass man eigentlich ja keine Regel verletzt hat oder nichts falsch gemacht hat. Das ist ja auch hin und wieder mal das Thema im Sinne von, darf ich das, kann ich das überhaupt so machen und so weiter. Ja. Ja, das fällt dann weg eigentlich, ja. Oder?
Ja, also natürlich kann man auch bei dem Spiel Hausregeln, aber die Mechanismen sind so simpel gehalten und so auf Resultate ausgelegt im Endeffekt, dass ich glaube, dass es in den seltensten Fällen nötig wird. Aber klar, ich meine, wenn jemand da sein Spiel anpassen möchte, dann sehr gerne. ich habe im Endeffekt versucht, den Spirit von meiner Designphilosophie so ein bisschen weiterzudenken, im Sinne von, ich möchte als Außenstehender, weil das auch meine Art und Weise ist, Spielleitung zu betreiben. Ich möchte als Außenstehender den Leuten eigentlich nicht sagen, was sie erleben wollen und was ihnen Spaß macht, sondern ich möchte Mechanismen anbieten, die denen eine Bühne bauen und dass sich sozusagen, und das so automatisiert wie möglich in Anführungszeichen, dass das sich das Spotlight sozusagen zu dem Charakter hin bewegt, der Bock hat auf Spotlight. Ne? Und dass ein Charakter oder ein Spielender am Tisch, der eigentlich mehr Bock hat, Zahnräder hinter der Bühne zu drehen, dass er das auch ganz organisch kann, einfach indem er eine von drei Optionen wählt und ich von außen denen gar nicht so viel vorgebe. Also und vom Fluff her kann man eh nichts falsch machen. Das ist halt, finde ich, eine ganz große Stärke von Space Opera, weil es ist einfach immer alles möglich. Letztens hat jemand was Geiles gemacht, muss ich kurz erzählen. Also ne, wenn wir so, wir haben natürlich ganz oft so gemeinsame Besprechungen von allen in der Dynastie. Ne? Die werden dann alle an den Tisch gerufen von einem Charakter und der sagt dann, also wir müssen darüber nachdenken, die Minen sind immer noch von den Rebellen besetzt, wir kommen nicht an unsere Ressourcen, um neue Kriegsmaschinerien zu bauen, wir müssen was gegen diese Rebellen in den Minen machen. Und die Frage ist, also es ist immer eine ganz spannende Frage, ist ja bei Game of Thrones sind das auch total spannende Szenen, wie kommen die Charaktere in den Raum und wo setzen die sich hin und so? Weißt du? So ganz subtile Sachen. Und zum Beispiel, ich kam dann mit so einem spinnenartigen Druiden in den Raum rein, der so auch so die Wände entlang gekrabbelt ist. Also sollte die anderen auch so ein bisschen, sollten sie ein bisschen so im Genick fühlen sozusagen, dass da so ein komisches Wesen unterwegs ist. Und dann ist der mit an den Tisch gekrabbelt. Und dann war das aber eigentlich so ein Projektor, ne? Dann ist so eine Projektion von meinem Charakter erschienen. Da war sich natürlich zu fein, persönlich zu erscheinen. Aber ganz wegbleiben konnte er auch nicht. Und ein anderer Spieler hat dann was Geiles gemacht. Da kam dann einfach irgend so ein Typ rein, irgend so ein niederer Diplomat, hat sich auf den Platz gesetzt und alle dachten erstmal verächtlich, ah, was soll das denn, der schickt irgendjemanden. Und dann hat dieser Mensch angefangen, komische Grimassen zu machen und den Kopf zu verdrehen und so. Und dann hat diese Person aus einem Mund sozusagen mit dem Charakter gesprochen. Und dann hat er einfach erzählt, ja, mein Charakter hat so Psi-Kräfte, der kann sich in die Neurologie einer niederen Person hacken und den einfach als Avatar benutzen. Weißt du, du kannst dann einfach sowas machen und alle so am Spieltisch so geil. Und keiner muss in irgendeinem Buch oder irgendwas gucken, ob das geht und auf was gewürfelt werden muss, weil es völlig irrelevant ist für den Kern, was dann am Tisch. Also es ist relevant im Sinne von, es schafft Atmosphäre. Du kannst deinen Charakter individuell darstellen. Es wäre irgendwie überflüssig zu prüfen, ob das geht oder nicht, weil das eigentlich keinen juckt in dem Moment, weil es alle geil finden. Also. Und natürlich hast du da Impulse im Regelbuch dafür drin. Aber jetzt, der Sinn der Sache ist ja eigentlich, dass du das machen und tun kannst, wie du willst. Und dass dann eben genau solche Momente entstehen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und finde ich auch, also aus der Szenenbeschreibung her, absolut genial. Aber die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, wir reden die ganze Zeit vom Schnellstarter und auf der anderen Seite von einer Vorbestellaktion. Und wie findet das jetzt zusammen?
Gute Frage. Also, der Schnellstarter ist frei zum Download, beinhaltet 4 vorgefertigte Charaktere und beinhaltet reduzierte, vereinfachte Regeln, um so ein Gefühl für diese Art von Spiel zu entwickeln. Genau, es ist eher ein kurzer One-Shot und dann ist es abgeschlossen. Parallel dazu läuft die Vorbestellaktion, ja, wahrscheinlich bis Ende Juni. Wobei ich schon am Schreiben des Buchs bin, weil ich werde es ja so oder so drucken. Der erste Unterschied ist erstmal, dass ich mich von vornherein entscheide, wenn ich am Spieltisch bin, wähle ich eine der vorgefertigten Dynastien oder erschaffe ich meine eigene Dynastie mit einem Baukasten? Ne, was für eine Art, wie setze ich die Dynastie zusammen, was ist ihr Ziel, was ist das aktuelle Ereignis, warum wir spielen, solche Dinge. Das sind so 4, 5 Entscheidungen. Und dann kann ich mir eben eigene Charaktere auch bauen. Und das ist ja so ein gemeinsamer Prozess. Und dann entscheide ich mich für eine Kampagnenlänge und dann spiele ich die Kampagne. Ich habe dann im Endeffekt noch einiges an Fluff da, also damit man sich nicht alles aus den Fingern ziehen muss, wie außerirdische Spezies, Bündnisse in der Galaxie, wie funktioniert das Imperium und so weiter und so fort, auf die ich zugreifen kann, aber nicht muss. Spezielle Sonnensysteme, die vielleicht ein bisschen exotische und interessante sind und so weiter und so fort. Das ist, werden aber auch nicht viel mehr als 100 Seiten oder sowas. Also wahrscheinlich sogar einen Ticken kleiner als Scherbenfresser, weil ich nicht so viele Beispielszenarien und so weiter da drin haben werde, sondern eher diesen Baukasten eben, der verhältnismäßig selbsterklärend ist. Wenn man das vorbestellt, bekommt man das für 20 Euro, unabhängig davon, wie arg sich der Preis am Ende verändert. Weil ich möchte natürlich, bin großer Fan von Zusatzmaterialien, weil man hat nämlich in der Mitte des Tisches, das sieht man, wenn man den Schnellstarter durchblättert, gibt es den Thronsaal und die Chronik. Das sind so Übersichten, die in der Mitte des Tisches sind, an denen man erkennen kann, wo steht welcher Charakter. Das dient im Endeffekt auch zur Transparenz, damit es kein Player versus Player ist, ne? Sondern ich weiß immer, ob ich vom anderen manipuliert werde oder ob es gerade ernst meint. Das kann ich mit einem Blick sehen. Und daraus, und da gehören dann auch so Aufsteller, Charakteraufsteller dazu, ne? Damit ich das sehe, wo der Charakter steht. Und daraus will ich eigentlich geile Materialien machen. Und da gucke ich, was wird durch die Vorbestellung möglich, wie viel Mittel habe ich, um den Druck mitzufinanzieren und kann ich da was Größeres draus machen vom Material her. Das heißt, der Endpreis wird eventuell höher durch das Material, aber für die Vorbestellenden bleibt es immer bei 20 Euro, egal wie ausufernd das dann am Ende wird.
Das bedeutet aber auch, du hast ja beim Scherbenfresser, wenn ich mich richtig erinnere, ja ziemlich viel Hardware dabei gehabt. Die gibt es da nicht natürlich.
Naja, kommt drauf an. Ich hätte schon Bock drauf. Also ich bin ja echt ein Liebhaber von so Sachen. Ich habe, was Kalkulation angeht, auch ein bisschen was dazugelernt seit Scherbenfresser. Genau, ich hoffe, dass ich das, dass ich so viel wie möglich reinpacken kann. Das würde ich schon gerne machen. Wie gesagt, also der 20 Euro Vorbestellpreis, der gilt auch nur für die Leute, die sich es jetzt holen. Weil im Moment habe ich nicht vor, es in den Ausmaßen von Scherbenfresser zu machen. Aber wenn sich genug Leute dafür entscheiden sollten, dann sinkt ja auch der Produktionspreis, ne? Weil ich dann im Endeffekt mehr Geld in die Produktion geben kann. Und dann kann ich auch mehr dazu packen. Weil Scherbenfresser war schon extrem viel. Es waren zwei Blöcke, die Scherbenmarker, die Übersicht, Lesedings und keine Ahnung was alles. Genau, aber ich lasse es jetzt einfach offen. Ich konzentriere mich auf den Inhalt des Buchs und das Material, das ich weiß ja, was ich alles da haben will. Und entweder wird es das als einfache Papierbeilage und Download-Material geben oder eben wie bei Scherbenfresser als eigens ausgearbeitetes Material. Aber ich versuche mir darüber jetzt gerade keine Gedanken zu machen, sondern bin im Game Design, weil ich will das Spiel, das wird ein Ticken komplexer als im Schnellstarter. Nicht vom Spielablauf her, sondern von der Tiefe der Regeln, die man nutzen kann. Genau, also es gibt ja zum Beispiel äußere Kräfte wie Rebellenstreitmächte oder sowas. Und beim Schnellstarter sind die einfach da und die sind einfach ein Prop oder sowas. Und dann möchte ich aber, wenn man das richtige Rollenspiel spielt, dass man die Option hat, dass die auch sowas wie eine Entwicklung haben. Oder zumindest sowas wie eine Struktur oder sowas. Also dass ich die stärken oder schwächen kann oder so. Und sich das auch in Werten ausdrückt. Und da liegt gerade eher mein Fokus darauf, so eine optionale Tiefe dem Spiel zu geben. Dass man am Spieltisch sich das zusammenklauben kann, wie es einem Spaß macht.
Bedeutet aber, dass natürlich der Versand nicht eingerechnet ist in die 20 Euro.
Genau, 5 Euro Versandkosten sind dabei.
In Deutschland.
Für Deutschland, genau. Und ich liefere natürlich auch nach Österreich und Schweiz. Die tun mir dann halt auch immer so ein bisschen leid. Das finde ich schrecklich. Das war ja bei Scherbenfresser auch schon so ein Ding. Da muss man im Endeffekt, ich weiß auch nicht, genau, da muss man eine individuelle Lösung finden, beziehungsweise, genau, da muss ich nochmal recherchieren, wie viel das dann genau ist. Ich weiß ja nicht, wir hatten es ja vorhin vorm Rekordknopf so ein bisschen von den Strukturen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, dass man vielleicht sagt, man schnürt ein Paket zu einem bestimmten Laden oder einer Location. Zumindest wenn aus einer größeren Stadt mehrere Bestellungen kommen oder zu einer der Personen und dass die Leute sich untereinander vernetzen, wenn sie die Portokosten sparen möchten. Also ich bin da ganz flexibel. Das sind für mich alles übersichtliche Dinge. Ich versink da nicht in Arbeit. Ich setze mich da gerne mit den Einzelnen dann auseinander und finde eine gute Lösung.
Ja, also es gibt da sicherlich den einen oder anderen Händler, der da vielleicht mitmachen würde oder wollte, je nachdem. Aber es ist natürlich auch immer das Thema, wie wir im Vorgespräch gesprochen haben. Wien ist da sicherlich die interessantere Location. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob es da einen Store gibt, der das machen wird oder würde. Mhm. Es hat bis vor kurzem einen gegeben, der hätte das gemacht, der hat aber aufgehört.
Der Harry, sag nicht der Harry.
Ja, aber natürlich der Harry.
Der hat Harry aufgehört.
Ja.
Es gibt tatsächlich eine Anekdote, die mich mit dem Harry verbindet. Und zwar, das muss, also vor langer, langer Zeit, als Scherbenfresser, glaube ich, noch nicht einmal gedruckt war und ich nicht von deiner Existenz wusste, hatte mich der 3W6-Podcast schon fasziniert und den habe ich, war einer der Podcasts, die ich damals gehört habe. Und die setzen sich ja explizit viel mit erzählerischem Rollenspiel und so auseinander. Und natürlich wollte ich, dass die zwei Jungs sich auch mal Scherbenfresser angucken. Und dann meinten die scherzhaft in einer ihrer Folgen, wenn jemand mal bei denen zu Gast sein möchte, dann müsse er ihnen schon einen persönlichen Brief schreiben. Und den könnte man ja dann bei Harry abgeben oder so. Irgendwie, dass er die erreicht. Und ein Vierteljahr später habe ich Weihnachten in Wien verbracht und habe dann dem Harry einen handgeschriebenen Brief von mir überbracht an die zwei Jungs. Und es ging dann seinen Weg und dann war ich tatsächlich dann auch zu Besuch bei denen im Podcast im Rahmen von Scherbenfresser. Und zwei Jahre später, dann war das Ding verhältnismäßig, also dann war das Ding gedruckt und alles, ne, war irgendwie, die Pakete waren da und alles. Und dann war ich nochmal in Wien und dann habe ich dem Harry eins vorbeigebracht. So als kleines Dankeschön. Genau, ja. Und ja, für mich auch, ich meine, ich hatte nicht viel Kontakt zu ihm, ne, aber es sind ja eigentlich so Urgesteine der Szene, bei denen man denkt, naja, solange diese Säule steht, wird der Tempel schon nicht einkrachen. Er wird es auch so nicht, aber schade drum, ja.
Er ist schon ein tatsächliches Urgestein in der Szene gewesen, ja.
Naja, gut. Ja, schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Spannend.
Wie heißt es so schön? Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Entscheidungen und von Veränderung.
So ist es. Und von Explosionen und von Dramen.
Ja. Man braucht ja etwas, um unterhalten zu werden. Im positiven und negativen Sinne, ja.
Genau, genau.
Na, absolut, ja. Ja, das bedeutet, kommen wir nochmal zurück zu deinem Buch. Wie dick wird es dann werden?
Also im Moment sind geplant 100 Seiten in Farbe. Genau, das kann aber auch anwachsen, hängt auch von den Vorbestellungen ab. Weil es dann natürlich auch mehr Arbeitszeit erfordert, mehr externe finanzielle Mittel, auch zwecks Korrektorat und Lektorat und so weiter. Und dann braucht man wieder mehr Illustration, wenn man mehr Seiten hat. Und ich mache ja was ganz Verrücktes, wenn ich Spiele mache. Und zwar bezahle ich alle, die da mitmachen.
Unvorstellbar.
Und ich habe inzwischen rausgefunden, dass es, ja, also es machen viele, aber es fällt doch immer wieder auf, wenn das jemand macht im Sinne von, oder ja, oder auch welchen Preis man zahlt und so. Klar sind dann die Leute auch oft gnädig und wissen, man ist im Rollenspielsektor unterwegs. Genau, aber für mich ist es ein Hobby, ne? Der eine geht gern Fallschirmspringen, der andere Skifahren und ich investiere halt auch schon Geld in meine Produkte. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn ich nicht der Einzige bin, weil ich dann einfach mehr Möglichkeiten habe. Aber genau, 100 Seiten vollfarbig sind bisher geplant. Ich mache aber auch gerne mehr, aber dann, ich habe halt keinen Bock, dann 20 Seiten mehr zu schreiben, aber da ist dann kein Bild drin und so. Ne? Am Ende wird man dann dafür kritisiert, dass es so eine Textwüste ist, obwohl man mehr Arbeit reingegeben hat, aber ist ein anderes Thema. Genau, was es definitiv auch für Vorbesteller geben wird, ist eine Beilage, in denen, also in denen noch eine weitere Dynastie und ein Background und so zu der erklärt wird und Rollen und Charaktere dazu und so. Also das ist exklusiv für die Vorbesteller als Print noch beigelegen.
Die 100 Seiten sind dann A4 oder A5?
Wahrscheinlich wieder im Quadratformat von Scherbenfresser. Also ich muss auch sagen, ich habe mir so ein Inhaltsverzeichnis gemacht und ich schreibe ja fleißig und so, aber also die 100 Seiten sind eine Schätzung. Das kann dann sein, ich arbeite auch gern mit viel Raum, also ich mag das nicht, wenn alles so vollgestopft ist und so, dann verteile ich es lieber auf zwei Seiten oder versuche abgeschlossene Themen auf einer Seite zu behandeln und so. Also es kann sein, am Ende sind es 120 Seiten oder sowas. Aber das braucht den Kunden eigentlich nicht zu jucken, weil es bleibt ja bei den 20 Euro. Das nehme ich dann alles auf die eigene Kappe sozusagen.
Gianni, Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir für die Einladung ganz herzlich.
Und bin schon gespannt, wenn wir alle das Buch in den Händen halten dürfen.
Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf. Und vielleicht dauert es ja jetzt keine 6 Jahre oder 4 oder 5 Jahre, bis wir uns wieder hören. Danke dir.